Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf unserem Podcast Elternleben mit Down-Syndrom. Heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Thema für euch, ein sehr wichtiges Thema für Eltern mit behinderten Kindern. Ich bin heute hier in der Kanzlei von Frau Ruth Mundanjol. Sie ist Rechtsanwältin und spezialisiert auf das Thema Erbrecht, aber noch genauer auf das Behindertentestament. Und genau deswegen haben wir zu ihr auch Kontakt aufgenommen, weil, wie ihr ja wisst, unsere Tochter Leonie ist mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns als Eltern, ihre Zukunft abzusichern, vor allem dann, wenn wir einmal nicht mehr sein sollten. Ne? Und jetzt würde ich kurz das Wort an Sie geben, Frau Mundanjol, und stellen Sie sich doch gerne mal vor.
Ja, danke schön, dass Sie zu mir gekommen sind. Es freut mich sehr, weil es für mich auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit ist, Eltern mit behinderten Kindern zu begleiten. Ich bin Anwältin, wie Sie gesagt haben. Ich bin das schon seit über 30 Jahren. Wow. Und mache im Grunde nur Erbrecht und habe mich auf den Bereich Behindertentestamentsgestaltung deshalb spezialisiert, weil ich selbst einen behinderten Bruder habe. Und das habe ich Ihnen auch schon erzählt. Ich bin in einer Familie groß geworden, in der ein behindertes Kind war. Mhm. Mein Bruder ist mittlerweile schon sogar etwas älter als ich. Das heißt, er hat schon einige Jahre auf dem Buckel und ist in einer Familie groß geworden, die sich sehr um ihn gekümmert hat. Und ich habe das mitbekommen, welche Sorgen die Eltern behinderter Kinder haben, und habe insbesondere auch meinen Eltern 1997 schon ein Behindertentestament gestaltet.
Wow, okay.
Und damals, Ende der 90er Jahre, war das Behindertentestament noch gar nicht bekannt. Das war noch in den Kinderschuhen, hat es noch gesteckt, und es hat sich erst so mit den Jahren alles entwickelt, und ich habe das mit begleitet, und das ist mittlerweile so ein Steckenpferd von mir, Behindertentestamentsgestaltung.
Ja, ja, ja. Wer ist denn davon betroffen? Also jetzt haben wir ja eine Tochter mit Down-Syndrom, und wer gehört denn alles in diese Gruppe, wo man sagt, hey, da macht es Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, nochmal ein spezielleres Testament zu gestalten, also das Behindertentestament?
Ja, also betroffen sind natürlich alle Eltern mit behinderten Kindern. Ob die Behinderung jetzt Down-Syndrom ist oder ob es ein Autismus ist, oder ich habe auch Eltern, die haben mehrfach schwerstbehinderte Kinder, ist im Grunde egal. Es geht einfach darum, dass all diejenigen, deren Kinder Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen oder zumindest in Zukunft wahrnehmen werden, dass die ein spezielles Testament machen müssen.
Das heißt, jedes Kind, das auch einen Schwerbehindertenausweis hat, ne? Da könnte man sagen, die fallen auf jeden Fall drunter.
Auf jeden Fall. Es muss aber nicht unbedingt der Fall sein, dass jemand unbedingt einen Behindertenausweis hat.
Ah, okay.
Alleine schon die Tatsache, dass dieses Kind eine Beeinträchtigung hat, sei es auch nur in psychischer Hinsicht. Mhm. Ich habe auch Eltern, die haben psychisch kranke Kinder, die einfach ihr Leben nicht selbst gestalten können und Leistungen insofern vom Staat benötigen. Auch die sind betroffen.
Können Sie da mal so konkrete Beispiele nennen, dass die Zuhörerinnen auch ein bisschen besser verstehen? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es viele vielleicht gar nicht wissen und auch Eltern gar nicht wissen. Auch wir gerade als Eltern eines behinderten Kindes haben das nicht gewusst mit dem Behindertentestament. Ne?
Ja.
Also ist auch für uns Neuland.
Mittlerweile sind die Eltern behinderter Kinder schon recht gut informiert. Wobei es natürlich bei jungen Eltern oft so ist, dass die noch nicht so sehr Informationen haben oder auch noch nicht so sehr daran denken, wir müssen demnächst in die Gestaltung eines Testamentes gehen. Das liegt einfach dann auch am Alter. Beispiel, ich sag zum Beispiel, letzte Woche war jemand da, eine Mutter mit einem Sohn, erwachsener Sohn, hochintelligent, mhm. also nicht etwa geistig behindert in der Art, dass ah. er geschäftsunfähig wäre. Nein, er hatte aber einen hochgradigen Autismus, mhm. der es ihm einfach nicht ermöglicht hat, im Arbeitsleben Fuß zu fassen. Das heißt, dieser junge Mann saß da und hat mir gesagt, Frau Mundanjol, meine Mutter muss unbedingt ein Testament machen, denn ich werde nicht in der Lage sein, für mich selbst zu sorgen. Ich bin nicht in der Lage, Beispiel war, bei meinem Arbeitsplatz meine Arbeit zu verrichten, wenn neben mir jemand ein Brot aus einer Tüte nimmt, dann mhm. ist für mich der Tag gelaufen. Insoweit bin ich im Grunde nicht vermittelbar. Ich Wahnsinn. Werde Leistungen des Staates brauchen. Und ich werde vermutlich auch in der Zukunft in einem betreuten Wohnen wohnen müssen, mhm. zum Beispiel.
Mit Unterstützung.
Mit ne? Unterstützung. So, Thema ist einfach, dass Kinder mit Beeinträchtigung, je nachdem, wie stark sie behindert sind, mehr oder minder stark auf Leistungen des Staates angewiesen sind. Mhm. Insbesondere dann, wenn die Eltern tot sind. Mhm. Und das bedeutet, dass diese Kinder nach dem Tod ihrer Eltern vielleicht in einer Heimeinrichtung leben, vielleicht auch nur in einem betreuten Wohnen oder vielleicht zu Hause leben können, aber mit erheblicher Unterstützungsleistung durch den Staat. Und jetzt komme ich zum Thema, wenn die Eltern gestorben sind mhm. und diese Kinder würden normale Erben werden,
ja.
dann würde der Staat auf das Vermögen, das die Kinder geerbt haben, zugreifen. Mhm. Das heißt, der Staat würde sagen, du liebes Kind hast von deinem Vater oder deiner Mutter geerbt, mhm. jetzt musst du all diese Leistungen, die wir bislang für dich erbracht haben, aus eigener Tasche zahlen. Mhm. Und am Beispiel meines Bruders kann ich nur sagen, da fallen monatliche Leistungen von 4.500 Euro jeden mhm. Monat an. Hätten meine Eltern kein Behindertentestament gehabt, dann wäre mein Bruder ab dem Zeitpunkt seines Eintritts in das Heim mhm. Gehalten gewesen, seine Leistungen aus eigener Tasche zu zahlen, mhm. aus der Erbschaft. Und da wäre mittlerweile schon ein ganzes Haus weg. Mhm, und das ist der Hintergrund. In unserem Sozialrecht gilt der Grundsatz des Nachrangprinzips. Das heißt, wenn der Staat Leistungen erbringt, kann er sich quasi schadlos halten, indem er einzusetzendes Vermögen des behinderten Kindes beansprucht. Mhm, und das ist genau der Punkt.
Und warum ist es jetzt so wichtig, dieses Behindertentestament zu gestalten oder zu hinterlegen? Also was passiert denn, wenn man es nicht macht, sage ich mal, im Worst Case?
Ja, im Worst Case ist genau das, was ich eben gesagt hatte, der Fall. Die Sozialbehörde greift auf das Erbe des behinderten Kindes zu. Das bedeutet, das Kind wird zum Selbstzahler. Mhm. Das wäre ja alles nicht so schlimm, aber das Kind hat dann nichts aus der Erbschaft.
Ja.
Was ich finde, was einfach bei dem Thema Behindertentestamentsgestaltung oft zu kurz kommt, in der Öffentlichkeit nicht genug hervorgehoben wird, ist, dass das Behindertentestament nicht nur dazu da ist, dass der Staat nicht zugreifen kann, sondern das Behindertentestament ist in erster Linie dazu da, dem behinderten Kind die Lebensqualität zu verbessern, mhm. aus der Erbschaft.
Ja.
Und zwar ohne, dass der Staat irgendwelche Leistungen kürzen oder gar streichen kann. Ja, und das ist der Vorteil des Behindertentestamentes. Mein Kind mit Behinderung hätte aus meiner Erbschaft keine Vorteile, wenn es normaler Erbe wird. Die Leistungen des Staates würden allesamt aus der Erbmasse bezahlt, mhm. ohne dass das Kind etwas davon hätte. Mhm. Erst wenn alles aufgebraucht wäre, die Erbschaft aufgebraucht wäre, dann würde der Staat wieder Leistungen erbringen.
Ach, okay.
Habe ich aber ein Behindertentestament gestaltet, dann bekommt der Staat keinen Cent aus dem ererbten Vermögen, auch wenn das ererbte Vermögen noch so groß sein mag. Und das behinderte Kind bekommt eine spürbare Verbesserung seiner Lebensqualität aus dieser Erbschaft. Und das ist eigentlich phänomenal, weil wir schützen den Nachlass, wir machen einen Schutzmantel darum und das behinderte Kind bekommt Sozialleistungen ohne Kürzung weiterhin in voller Höhe und obendrauf noch eine Verbesserung seiner Lebensqualität über einen Testamentsvollstrecker, der das verwaltet. Das heißt, das Kind lebt im Grunde, ich darf so salopp sagen, wie die Made im Speck.
Ja. Ja, 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 ja. Also sagen wir mal, jetzt im Falle von Leonie, ne, wenn wir jetzt nicht mehr da wären und sie würde das Vermögen erben, ne, und sie könnte dann zum Beispiel noch von dem Geld ihre Urlaube bezahlen oder besondere Therapien, die vielleicht nicht übernommen werden, solche
Dinge. Genau, ne? Das ist der Sinn und Zweck des Behindertentestamentes.
Okay, ja.
Das Kind bekommt im Grunde seine Grundbedürfnisse über die Leistungen des Staates abgedeckt. Der Staat kann keine Leistungen kürzen oder streichen. Und das Kind bekommt darüber hinaus dann sein Leben verbessert, indem man ihm zum Beispiel Therapien bezahlt, indem man ihm medizinische Leistungen zukommen lässt, die die Krankenkasse nicht übernimmt, indem man ihm Urlaubsreisen, sofern das möglich ist für das Kind, finanziert, wenn es sein muss, mit Begleitpersonen, indem man ihm Geschenke macht zu allen möglichen Anlässen.
Ja.
All das kann über das Behindertentestament abgesichert sein und das Kind bekommt aber weiter volle Leistungen vom Staat.
Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass hier dann auch aufgeklärt wird, ne? Weil, wie gesagt, ich glaube auch gerade so junge Eltern, ne, wissen ja oft dann auch gar nicht so Bescheid, ne? Und ich meine, was ist denn jetzt, wenn man rechnet ja damit, dass man alt wird, ne? Hoffentlich, ja. Aber was ist denn, wenn jetzt im Falle eines Unfalls, eines Unglücks, wenn dann beide Eltern wegfallen?
Auf einmal wegfallen würden.
Ne?
Also ganz dramatisch sind natürlich die Folgen für das behinderte Kind, ganz klar, wenn beide Eltern gestorben sind. Im ersten Erbfall wird sich der Überlebende immer noch um das Kind kümmern.
Genau.
Vielleicht lebt das Kind dann auch weiterhin zu Hause. Die Sozialleistungen, die in Anspruch genommen werden, sind vielleicht noch nicht so hoch dann.
Ja, genau.
Aber wie wir wissen, keiner von uns weiß, was passiert. Und es kommt ja auch vor oder könnte passieren, dass beide Eltern bei einem Autounfall ums Leben kommen.
Genau.
In dem Moment würde unter Umständen das Kind tatsächlich in ein Heim kommen müssen.
Wow, okay.
Ne? Und dann fallen volle Leistungen an. Und gerade dann ist es enorm wichtig, wenn beide Eltern tot ist, dass man das geregelt hat.
Ja.
Jetzt kann man sagen, naja, man kann ja noch ein bisschen warten, denn wenn man jung ist, wie Sie jetzt zum
Richtig,
Beispiel,
genau, ja.
Also wir erwarten ja nicht, dass Sie bald sterben. Aber wenn man weiß, dass sein eigenes Kind eine Behinderung hat, die aller Voraussicht nach dazu führen wird, dass dieses Kind auf Dauer Leistungen des Staates in Anspruch nehmen wird, dann sollte man auch frühzeitig schon Vorsorge treffen, weil wenn Folgendes passiert, Sie haben kein Testament gemacht, weil Sie denken, das ist noch lange hin.
Genau.
Und der Fall tritt ein und dann könnte das Kind zumindest im ersten Erbfall schon in den Brunnen gefallen sein. Dann würde der Staat sofort zugreifen.
Aha.
Deshalb in diesem Fall durchaus auch frühzeitig schon vorsorgen.
Genau.
Ich habe viele Eltern behinderter Kinder, die in jungen Jahren schon ein Behindertentestament machen.
Genau, das wäre die nächste Frage. Ab wann macht es Sinn? Ne? Also ab welchem Alter? Jetzt höre ich heraus, eigentlich so früh als möglich. Ne? Und jetzt auch nicht nur wegen dem Erbe oder dem Vermögen, sondern eben auch, um das auch zu klären, wo sollte das Kind hinkommen? Habe ich das richtig verstanden?
Wo sollte das Kind hinkommen, ist eine andere Thematik. Wir haben es jetzt nur davon, was passiert mit dem Vermögen dass das Kind erbt. Ne? Passiert mit dem Vermögen? Das, was Sie ansprechen, ist eine sehr wichtige Frage. Selbstverständlich machen Eltern sich, gerade wenn sie noch junge Kinder haben, ganz enorme Gedanken, was passiert, wenn wir heute verunglücken. Und unsere Leonie hat dann niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Ja? Da geht es um die Frage, solange das Kind minderjährig ist, wer die Vormundschaft für das Kind übernimmt. Sie sind derzeit Vormünder Ihres Kindes. Wenn Sie beide nicht mehr da sind, dann müsste jemand anderes die Vormundschaft übernehmen bis zum 18. Lebensjahr. Ab dem 18. Lebensjahr wird es für Ihr Kind einen Betreuer geben. Das heißt, Sie werden, wenn die Leonie kurz vor ihrem 18. Lebensjahr steht, beim Betreuungsgericht eine Betreuung für Ihr Kind beantragen. Es geht immer um die Vertretung des Kindes. Wer ist zuständig? Wer vertritt das Kind?
Richtig, genau.
Im minderjährigen Alter der Vormund, im volljährigen Alter der Betreuer. Und das können Sie durchaus auch im Testament regeln. Das heißt, man nimmt eine Regelung auf, eine sogenannte familienrechtliche Anordnung, wo man sagt, wir wünschen für den Fall, dass wir beide verstorben sein sollten, dass die und die Personen entweder die Vormundschaft oder die Betreuung im volljährigen Alter übernehmen. Das kann man durchaus mit reinnehmen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Also das mit der Vormundschaft und mit Eintritt der Volljährigkeit ist, glaube ich, auch bei Kindern mit Behinderung noch mal was ganz Besonderes, weil wir haben ein Elternpaar aus Köln interviewt, die ganz tolle Familie auch. Die haben ein mehrfach schwerst behindertes Kind nach der Geburt, war eine Frühgeburt und hat dann, glaube ich, ein Virus sich eingefangen und dann hat sich das irgendwie nicht erholt, das Kind, und ist jetzt dadurch
mehrfach schwerstbehindert.
Und ist jetzt 19 Jahre alt.
Ja.
Und die haben das nicht gewusst mit der Vormundschaft. Und da war das dann tricky, weil dann mit Eintritt des 18. Lebensjahr war dann die Vormundschaft weg und die sind an keine Konten mehr gekommen, wenn ich das jetzt so richtig
Das verstanden betrifft im Grunde nicht nur Eltern behinderter Kinder.
Ja.
Das betrifft auch Eltern, die die gesunde Kinder haben.
Ja,
ne? Also wenn meine Tochter das 18. Lebensjahr erreicht hat, mit dem Zeitpunkt habe ich nichts mehr zu sagen. Und das ist genau der Punkt. Bis zum 18. Lebensjahr sind Sie als Eltern automatisch Vormünder. Ab dem 18. Lebensjahr gibt es die Vormundschaft nicht mehr. Also muss man eine Betreuung beantragen, damit Sie für das Kind handeln können. Wo das besonders wichtig ist, ist natürlich, das Kind kommt in ein Krankenhaus und es muss eine OP gemacht werden oder sonst was. Es muss über die persönlichen Verhältnisse bestimmt werden von Ihnen. Und das können Sie nicht mehr ab dem 18. Lebensjahr, wenn Sie keinen Betreuerausweis haben.
Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das mit der Betreuerschaft nicht nur wichtig ist für Kinder mit Behinderung, wenn die 18 werden, sondern auch für alle anderen, auch gesunde Kinder?
Ja, wobei es einen Unterschied gibt, wenn ich ein gesundes Kind habe und es wird 18, wie meine beiden Töchter zum Beispiel, die haben mir eine Vollmacht erteilen können.
Ah, okay.
Und sobald eine Vollmacht erteilt wird, ist keine Betreuung mehr notwendig.
Okay.
Ne? Aber bei behinderten Kindern, die in der Regel nicht geschäftsfähig sind, muss ein Betreuer bestellt werden. Kommen wir jetzt zu dem Thema. Es gibt ja auch behinderte Kinder, die geschäftsfähig sind.
Ja.
Die können ihren Eltern natürlich auch eine Vollmacht erteilen. Dann brauchen wir keine Betreuung. Aber haben Sie ein behindertes Kind, das nicht in der Lage ist, Ihnen eine Vollmacht zu erteilen, weil es nicht geschäftsfähig ist, dann brauchen wir die Betreuung. Man nimmt also in das Testament durchaus, in das Behindertentestament, eine familienrechtliche Anordnung auf. Und da schreibt man eben rein, sollten wir versterben und unser Kind noch minderjährig sein, dann wünschen wir die und die Personen als Vormünder. Sollte unser Kind schon das 18. Lebensjahr vollendet haben, dann wünschen wir die gleichen Personen als Betreuer.
Ah, okay. Na? Und dann, damit ist es dann auch...
Damit, nein, nicht ganz so. Es ist nicht erledigt eigentlich, okay. Aber Sie haben damit den Wunsch geäußert gegenüber dem Betreuungsgericht, dass diese Personen auch zum Betreuer bestellt werden. Das ist ein Wunsch, dem wird aber nachgekommen, wenn es keine gravierenden Gründe gibt, die gegen diese Personen sprechen als Betreuer. Also wenn Sie jetzt einen Betreuer angeben würden, der rauschgiftsüchtig ist, dann würde das Betreuungsgericht diejenige Person trotz ihres Wunsches nicht bestellen.
Okay,
ist ja
verstehe.
Logisch. Genau. Weil die immer das Wohl des Kindes, behinderten oder? Kindes im Auge haben müssen.
Ah, okay, ja? Verstehe. Mhm. Sehr interessant. Okay, jetzt möchte ich auch noch mal gern hier an dieser Stelle erwähnen, wie wir zu Ihnen tatsächlich gefunden haben. Das war ja auch ein Zufall, wobei es ja eigentlich keine Zufälle gibt, ne? Sondern immer nur Bestimmungen, sag ich. Und zwar in Leonies Kindergarten, ihre Kindergartenfreundin. Und ihre Mama arbeitet ja bei euch, ne? Und mit ihr, also wir haben uns ja auch schon ganz viel unterhalten. Unsere Kinder verstehen sich auch super, ne? Und sie hat mich dann auch auf dieses Thema nochmal gebracht, Behindertentestament. Und vorher haben wir uns schon damit auseinandergesetzt und auch sogar Anwälte kontaktiert, waren aber total irgendwie verloren, weil wir uns gar nicht so gut informiert gefühlt haben. Und es war so ein Thema, ein sehr komplexes Thema. Wie geht man da jetzt voran, gerade als junge Eltern? Auf was muss man achten? Wen suchen wir da aus? Ne? Weil Behindertentestament ist ja doch noch mal was Spezielleres. Ne? Mhm. Und genau, und da war dann durch die Mama der Kindergartenfreundin einfach, dass sie mir das auch erzählt hat, dass sie eben auf Behindertentestament spezialisiert sind. Und hat dann den Kontakt zu Ihnen hergestellt, ja. Und meine Frage ist jetzt für Eltern, ne? Also wir sind ja auch bundesweit, ne? Schauen ja auch Eltern unsere Videos und hören unsere Podcasts an, ja. Können Sie einen Tipp geben, auf was achtet man, wenn man jetzt wirklich in der Situation ist, als Eltern? Mhm. Wie wählt man den richtigen Anwalt?
Ja, ne? Ja, das ist nicht ganz so einfach, gerade in dem Bereich Behindertentestamentsgestaltung. Es gibt zwar unendlich viele Fachanwälte im Erbrecht. Selbstverständlich muss man bei allem, wenn es um Erbrecht geht, darauf achten, dass man unbedingt einen Fachanwalt im Erbrecht aufsucht und nicht etwa einen Fachanwalt im Arbeitsrecht. Das ist ja selbstverständlich.
Genau.
Die Anwälte sind da ja spezialisiert, aber im Bereich Erbrecht gibt es nicht allzu viele Anwälte, die gerade in dem Bereich Behindertentestamentsgestaltung spezialisiert sind. Und das ist schon wichtig, dass man dann schaut, kennt der sich auch in dem Bereich gut aus. Natürlich könnte man auch zu einem Notar gehen. Ne, könnte bei einem Notar ein Testament machen. Dazu sage ich später noch mal was, wie man ein Testament gestaltet. Die Problematik ist die, da sage ich sicher nicht zu viel, Notare sind auf diesem Gebiet nicht spezialisiert oder ich muss es anders ausdrücken, zumindest die meisten Notare. Ich kenne ein paar Notare hier in Deutschland, die im Behindertentestamentsbereich auch sehr gut sind. Das liegt oft daran, dass die selbst behinderte Kinder haben. Und deshalb
haben die sich selbst quasi
weitergebildet. Spezialisiert. Mhm. Ansonsten sollte man einfach schauen, dass man jemanden bekommt, der nicht nur im Erbrecht, sondern auch in diesem speziellen Bereich sich auskennt.
Also das sprich, man fragt jetzt, man googelt beispielsweise Fachanwalt für Erbrecht und dann noch mit Behindertentestament. Und wie kann ich denn jetzt erfahren, dass dieser Anwalt auch wirklich geeignet dafür ist?
Ne? Und ja, das ist auch ein weiteres Thema. Es muss ja auch immer zwischen dem Anwalt und dem Mandanten passen oder der Mandant muss auch, gerade wenn es um das sensible Thema Behinderung geht, das Gefühl haben, dass er gut aufgehoben ist.
Genau.
Und dass der Anwalt, der ihn betreut, auch ein Stück weit nicht nur die rechtliche Situation kennt, sondern dass er auch die persönliche Situation erfassen kann und den Eltern da ein Stück weit Hilfestellungen geben kann und die, wie ich schon gesagt hatte, die Nöte der Eltern auch kennt, wenn man ein behindertes Kind hat.
Und nicht nur einfach so gesetzlich abgearbeitet, ne, sondern auch von der emotionalen, empathischen Seite her, ne? Und auch nochmal mit einem anderen
Halte
Blick.
Ich für sehr, sehr wichtig. Und es muss halt auch so sein, und das ist etwas, was ich öfter in meiner Praxis erfahre, dass Eltern mir sagen, ich habe jetzt schon viele Vorträge gehört oder war schon bei Anwälten. Ich habe die Behindertentestamentsgestaltung, die zugegebenermaßen sehr, sehr kompliziert ist, nicht verstanden. Und wenn die Eltern es nicht verstehen, wie sollen die dann die Umsetzung gehen?
Ja.
Das heißt, ich muss von dem Anwalt auch das Behindertentestament in seiner Konstruktion so erklärt bekommen, dass ich ein gutes Gefühl habe und dass ich es verstehe. Und das ist äußerst wichtig.
Okay, verstehe.
Deshalb, man kann nicht sagen, jeder Anwalt passt. Man muss dann immer schauen.
Es muss matchen.
Ja,
ne? Also
genau.
Es muss einfach, auch von der auch Sympathie und alles, ne, was auch dazu gehört, ne? Ja, wie sieht denn jetzt denn so eine Behindertentestamentgestaltung aus, ne?
Ja.
Ist ja nicht so einfach, ja, sondern schon komplexer.
Hochkomplex. Es ist alle Regelungen, die da drin sind, möchte ich jetzt hier nicht unbedingt erklären, weil das würde
den Rahmen sprengen.
Aber
und ist ja bestimmt auch sehr individuell, ne? Von
ist,
Familie
ist
zu
individuell
Familie.
Und dann ist es ein sehr großes Konstrukt, so ein Behindertentestament. Aber man kann eins sagen, die Gestaltung sieht so aus, dass ich mein behindertes Kind im Grunde zum Erben einsetze, aber einen Schutzmantel um das Vermögen lege, das von dem behinderten Kind geerbt wird. Habe ich mehrere Kinder, dann setze ich die anderen Kinder zu normalen Erben ein und das behinderte Kind setze ich so ein, dass im Grunde das Vermögen, das ererbt wird, bildlich gesprochen in einen Sack geschnürt wird und vor dem Zugriff der Sozialbehörde geschützt wird. Und aus diesem Sack, der geschützt ist und von dem die Sozialbehörde keinen Cent bekommt, wird das behinderte Kind verwöhnt sozusagen. Davon bekommt es Leistungen, die ihm seine Lebensqualität verbessern.
Genau.
So, und das Wichtige ist dann, dieser Sack, der geschützt wurde vor dem Zugriff, der geht nach dem Tod des behinderten Kindes dann irgendwohin, wo sie es wollen als Eltern behinderter Kinder.
Also das legt man dann quasi auch schon direkt
mit fest. Das legen sie
fest. Okay.
So, haben sie mehrere Kinder, dann ist es die Regel, dass die Eltern sagen, wenn unser behindertes Kind stirbt, dann geht später mal nach dessen Tod entweder das Vermögen an die eigenen Kinder des behinderten Kindes, sofern das in Frage kommt, oder an die Geschwister oder deren Abkömmlinge.
Aha,
das
okay.
heißt, das geschützte Vermögen bleibt erhalten in der Familie für diejenigen, die sie bestimmen als, wir sagen, als Nacherben.
Okay, okay.
Und das ist phänomenal. Also diese Gestaltung wurde auch vom BGH, von unserem obersten Gericht, schon mehrfach als nicht sittenwidrig erachtet. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass es Diskussionen gab, in denen gesagt wurde, das kann doch nicht sein, dass ein behindertes Kind erhebliches Vermögen erbt, eine Eigentumswohnung, Geld oder was auch immer, und der Staat bekommt nichts davon ab. Das ist sittenwidrig, wurde gesagt. Aber das ist eine alte Kamelle. Das wurde schon längst vom BGH entschieden, dass das nicht der Fall ist.
Okay.
Der BGH sagt, es ist sogar den Eltern, eine den Eltern zuvörderst obliegende Verpflichtung, so ein Testament zu machen. Denn wenn sie es nicht machen, hat ihr Kind nichts von der Erbschaft. Das Vermögen geht an den Staat und das Kind hat nichts
davon. Hat nichts davon, ne?
Also das ist mittlerweile ausdiskutiert.
Okay. Und jetzt haben Sie ja dieses Thema Nachlass angesprochen, ne? Jetzt sagen wir mal, in unserem Fall Leonie ist jetzt das einzige Kind und es kommen jetzt auch keine Geschwister mehr dazu, außer eine kleine Hundeschwester. wie sieht es in dem Fall aus? Was kann man den Eltern empfehlen oder raten, was die machen können mit dem Nachlass dann von dem behinderten Kind, wenn das behinderte Kind
mal stirbt,
genau,
und dieser geschützte Nachlass soll irgendwo hingehen. Die Fälle haben wir öfter, dass die Eltern eben nur ein behindertes Kind haben, sonst kein Kind mehr. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich überlege mir, ob ich dann später mal entweder, wenn das Kind stirbt, den Nachlass an die gesetzlichen Erben gehen lasse. Aber es gibt auch viele Eltern, die sagen, unsere Verwandtschaft soll nichts davon bekommen.
Okay.
Man nennt das die bucklige Verwandtschaft soll nichts bekommen. In dem Falle ist es oft so, dass die Eltern sagen, dann soll später mal das Vermögen an eine mehrere gemeinnützige Institutionen gehen.
Ach, okay.
Unter Umständen auch Institutionen, die mit Behinderten zu tun haben. Oder
Lebenshilfe, Behindertenwerkstätte.
Ja, oder man sagt, man macht ein Drittel an die Institution, ein Drittel an die andere.
Ach,
man nimmt noch einen
toll,
Tierschutzverein oder was auch immer.
Da sind Sie
in Ihrer Gestaltung völlig frei. Das dürfen Sie bestimmen.
Okay. Wahnsinn. Ja. Jetzt sage ich mal, wir sind ja noch relativ junge Eltern, ne? Und bis dato haben wir jetzt den Fall, so wie es jetzt ist, ne? Aber wenn sich doch später mal an unserer Situation was ändert, mehr Kinder dazu, haben aber jetzt schon das Behindertentestament festgeschrieben.
Ja.
Wie sieht es dann aus?
Ja, also man kann natürlich so ein Testament jederzeit ändern.
Okay.
Ne? Also das ist nicht in Stein gemeißelt.
Ja.
Man sagt ohnehin auch in anderen Testamenten oder in anderen Testamentsfällen, alle 5 bis spätestens 10 Jahre sollte man ein solches Testament einem sogenannten Testaments-TÜV unterziehen.
Ach,
das
so,
heißt,
okay.
Falls Sie sich dann überlegen, Mensch, wir haben zwar weiterhin nur ein Kind, aber wir möchten die späteren Nacherben austauschen. Wir haben jetzt eine andere Institution, die uns mehr am Herzen liegt, dann können Sie einfach ein kleines Ergänzungstestament
dazu machen, okay,
wo Sie sagen, wir möchten unser Testament zwar aufrechterhalten grundsätzlich, aber wir möchten andere Institutionen einsetzen. Dann ist es gar kein Problem.
Okay, super.
Ja?
Okay. Jetzt war in unserem Fall, ne, als wir auf die, als wir recherchiert haben, als wir auf die Suche gegangen sind, ne, muss ich sagen, ich habe sie nicht gefunden beziehungsweise noch nicht von Ihnen gehört gehabt, ne. Und dann bin ich so Richtung Köln gelandet bei einem Anwalt, ja. Und da habe ich dann gefragt am Telefon und er hat dann halt gesagt, ja, dann müssen Sie hierher kommen in die Kanzlei und dann müssen wir erstmal das. Also es hat sich sehr, sehr kompliziert angehört und ich war danach genau noch so ungewaschen.
Schlau wie vorher.
Genau, ja.
Ja.
Und bei Ihnen hab ich aber den Eindruck sofort gehabt, okay, sie weiß, von was sie spricht. Sie haben sich direkt in unsere Situation auch so reinfühlen können. Ne? Jetzt ist meine Frage, wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt mich von Ihnen beraten lassen wollen würde, aber jetzt haben wir vielleicht jemanden, der weiter weg wohnt. Ja? Wie funktioniert das? Also, weil der Anwalt hat jetzt gesagt, wir müssen dorthin fahren. Ne?
Nein. Mhm. Also ich berate Eltern behinderter Kinder bundesweit. Mhm. Alleine schon vor dem Hintergrund, dass ich bei vielen Einrichtungen, die mit Behinderten zu tun haben, Vorträge halte bundesweit. Und da sind die Eltern oftmals auch weit weg. Also entweder man macht es so, dass man es hinbekommt, dass ein persönliches Gespräch, wenn das unbedingt gewollt ist, hinbekommt. Aber das ist überhaupt nicht notwendig. Man kann auch einen Zoom-Termin machen. Heutzutage, mit der Technik ist es ganz einfach. Und dann bespricht man diese Behinderten Testamentsgestaltung per Zoom. Und dann ist es gar nicht notwendig, dass man sich persönlich trifft.
Ja.
Ne? Wenn das gewünscht wird, ist es natürlich möglich. Und da wäre es theoretisch auch möglich, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft, meinetwegen, wenn die Leute weiter weg wohnen.
Okay.
Oder man sagt, man macht es per Zoom.
Okay.
Das ist
ja gängige Oder man Praxis. Sagt, man kommt auch ins schöne Mannheim.
Ja, Mannheim ist genau. Ja doch ganz schön.
Direkt am Wasserturm. Ja.
Genau.
Dann war die nächste Hürde, was ich gedacht habe, dass man ja dann noch zum Notar muss.
Ja, also dazu muss man sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, ein Testament zu errichten.
Mhm, ja.
Entweder man macht das Testament notariell, es wird also bei einem Notar beurkundet. Das ist aber nicht unbedingt notwendig. Mhm. Wenn ich Sie zum Notar schicke, dann habe ich vielleicht das Risiko, der Notar kennt sich in dem Bereich nicht so gut aus.
Mhm.
Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, der Mandant macht ein handschriftliches, eigenhändiges Testament.
Aha, okay.
Das machen 99% meiner Mandanten.
Okay.
Ich entwerfe das Testament und der Mandant schreibt es Wort für Wort ab. Bei Ehegatten bedeutet das, einer muss es nur handschriftlich, eigenhändig schreiben und der andere muss nur unten drunter schreiben, dies ist auch mein letzter Wille und unterschreibt mit. Dieses handschriftliche, eigenhändige Testament ist ein genauso gültiges Testament wie das notarielle Testament.
Mhm.
Ich empfehle nur, dieses Testament dann in die amtliche Verwahrung zum Nachlassgericht zu geben, wenn es abgeschrieben ist, damit es nicht verschwinden kann oder bei Ihnen zu Hause ist ein Brand und es würde verbrennen. Also dann liegt es sicher wie ein notarielles Testament beim Nachlassgericht und wird automatisch im Todesfall eröffnet.
Das wird dann auch mit, sag ich mal, vielleicht mit dem gewöhnlichen Testament, wenn noch andere Kinder mit dabei sind, ne, wird es dann alles
Sie haben
zusammen?
Ein Testament, das wird das Behindertentestament sein, vielleicht noch eine Ergänzung, die Sie in die Hinterlegung gegeben haben. Und Ihr Testament wird dann automatisch im Todesfall eröffnet. Das heißt, den Personen, die erben oder die betroffen sind, geschickt zur Kenntnisnahme. Ne? Das ist die Eröffnung.
Ah, okay. Verstehe.
Also damit ist alles abgesichert.
Mhm.
Sie müssen nicht zum Notar gehen.
Okay, weil das habe ich gedacht. Und dann habe ich gedacht, wie macht man das jetzt? Müssen wir dann nach Köln und dann dort zum Notar?
Nein.
Also es war wirklich sehr, sehr komplex, dass ich dann gesagt habe, okay.
Der Großteil der Bevölkerung macht sein Testament handschriftlich.
Ach,
also wir bekommen tagtäglich handschriftliche Testamente auf den Tisch.
Okay.
Die Krux an der Sache ist, dass viele Testamente, die handschriftlich gemacht sind, einfach von einem Verstorbenen aufs Geradewohl runtergeschrieben wurden, ohne fachlichen Rat einzuholen.
Okay.
Das ist natürlich nicht zu empfehlen.
Das ist dann schwierig. Ne?
Dann gibt es Auslegungsprobleme und dann wird gestritten und so. Wir machen ja ein Testament, um Streitigkeiten vorzubeugen.
Genau, eben.
Keine Auslegungsmöglichkeiten zu geben, indem das Testament wasserfest ist.
Mhm.
Und das erreichen Sie natürlich nur, indem Sie einen spezialisierten Anwalt es entwerfen lassen und dann einfach abschreiben.
Darf ich eine persönliche Frage stellen? Also wie war das bei euch in der Familie gewesen mit Ihrem Bruder, als ihr dann dieses Thema angegangen seid? Ne? Wie wurde das in der Familie angesprochen? Ne? Also ich sage jetzt auch mal, in unserem Fall, wenn wir jetzt das Thema ansprechen mit eine Vormundschaft zu bestimmen oder eine Betreuungsperson. Ne? Mhm. Wie kann man das ansprechen? Haben Sie da für uns Tipps? Weil das ist ja schon ein sehr...
Also das Thema ist in jeder Familie präsent, wenn ein behindertes Kind da ist und man überhaupt mal über seinen Tod nachdenkt.
Genau.
Das macht keiner gerne von uns, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, und es war auch in unserer Familie so, bei uns war es natürlich aufgrund der Generation etwas anders, als es heute der Fall ist. Aus meiner Erfahrung heraus, ich berate viele Eltern behinderter Kinder, werden die Leute immer jünger, die Eltern behinderter Kinder, und machen sich immer früher Gedanken, wie das in früheren Zeiten der Fall war.
Ja.
So, das heißt, bei uns in der Familie wurde das irgendwann mal Thema, und als ich dann Anwältin war, umso mehr, indem ich meinen Eltern gesagt habe, ihr müsst einfach ein Testament machen, sonst ist unser Bruder nicht versorgt und das Vermögen ist weg, das er erbt. Und so sind meine Eltern dann ans Behindertentestament, an die Gestaltung gegangen. Ich habe es ihnen dann entworfen, die haben das Testament gemacht. Und das Schöne ist, dass wir dieses Behindertentestament mittlerweile ja leider aufgrund der Tatsache, dass beide Eltern von mir schon gestorben sind, schon in die Umsetzung bringen mussten. Und das Schöne ist, dass es auch, dass man sieht, es funktioniert.
Ja.
Also wenn Sie ein richtiges Behindertentestament haben und die Sozialbehörde würde auf die Idee kommen, nachzufragen, ob, ich sag's jetzt mal, Leonie was geerbt hat.
Ja.
Und die Sozialbehörde sieht, hier ist ein Behindertentestament, das richtig gestaltet wurde.
Ja.
Dann legen die Akte sofort auf die Seite.
Ah, okay.
Also,
okay.
Die sind mittlerweile so geschult, dass die genau wissen, wie ein Behindertentestament aussehen muss.
Ach,
und
Wahnsinn.
Wenn die sehen, das wurde
einfach so, sag ich mal,
wurde richtig gemacht, dann legen die akte weg und dann ist
es
Ruhe.
Okay.
Und so war es bei uns auch. Also
das wäre jetzt meine nächste Frage.
Ja.
Wie Ihre Erfahrung jetzt auch aus Ihrer
Praxis?
Genau. Mit Ihrem Bruder war. Hat da alles reibungslos funktioniert? Und
Ja, zum Glück. Also mein Bruder musste, das hatte ich Ihnen erzählt, nach dem Tod meiner beiden Eltern, wo er bis zum Schluss gelebt hatte, leider dann in ein Heim, aber er fühlt sich dort auch super wohl, sind wir Geschwister sehr froh drum.
Schön.
Und das Behindertentestament konnte ohne Probleme umgesetzt werden. Mein Bruder bekommt volle Leistungen vom Staat und wir Geschwister tun ihm Gutes aus der Erbschaft.
Und ihr macht es dann untereinander, da darf jeder auch entscheiden.
Ja.
Gut, okay. Was sein Vermögen angeht, da kann dann jeder auch sagen, hey, ich kümmere mich jetzt darum.
Und ja, wir kümmern uns beide um ihn.
Ah ja, oh schön. Okay.
Beide um ihn. Und wenn er irgendwelche Bedürfnisse hat, jetzt will er in Urlaub fahren, dann finanzieren wir ihm den Urlaub, dann finanzieren wir ihm neue Einrichtungen für sein Zimmer was auch immer, was er braucht. Ja? Medizinische Leistungen, alles drum und dran. Also das funktioniert super.
Und er fühlt sich dort wohl, dort
er
wo er ist?
Er fühlt sich super wohl, zum Glück.
Oh, das ist halt auch immer, denke ich mal, auch die Angst vieler Eltern, ne?
Ja.
Dass die sagen, aber wenn Sie jetzt so ein Feedback geben, ne, vielleicht können wir euch da auch so ein bisschen Mut, ne, für die Zukunft geben.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Jetzt die Gestaltung des Behindertentestaments. Wie ist es denn jetzt, wenn man sagen möchte, man möchte es jetzt gerne bei Ihnen machen, ne? Und man kommt eben auch weiter weg. Ja? Da haben Sie ja schon gesagt, Sie bieten es auch quasi per Zoom an. Und wie ist da der Ablauf?
Der Ablauf wäre, wie der Anwalt es in Köln zu Ihnen gesagt hat, wobei ich sage, wir können es auch per Zoom machen, dass man zunächst mal sich die persönliche Situation anschaut, analysiert, schaut, gibt es da einen Handlungsbedarf? Wird es in der Regel schon geben, gehe ich mal davon aus, wenn kein Testament da ist.
Ja.
Und dann würde ich Ihnen genau erklären, wie die Gestaltung in Ihrem speziellen Fall aussehen würde. Und das wäre im Grunde eine Erstberatung.
Also das heißt, man kann bei Ihnen, sage ich mal, diese Erstberatung in Anspruch nehmen. Sie nehmen sich dann dafür Zeit und schauen sich die Situation ganz, sage ich mal, im Detail an. Ne? Mhm. Sie befragen dann und dann gucken Sie, was gemacht werden müsste. Ne? Und jetzt sagen wir mal, die Familie entscheidet sich, okay, die machen dann auch eins, ne? Dann setzen Sie sich hin und dann arbeiten Sie erstmal das Testament quasi aus. Ne?
Genau. Okay. Also nach der Erstberatung, die nur eine Erstberatungsgebühr kostet, spricht man mit den Mandanten im Einzelfall darüber, was so ein Testament dann kostet, falls es von mir gestaltet werden muss. Mhm. Denn das kann logischerweise nicht für eine Erstberatungsgebühr gemacht werden.
Klar,
das
natürlich.
Ist klar.
Wie viel liegt die
Erstberatungsgebühr? 190 Euro plus Mehrwertsteuer.
Okay. Mhm.
So, da nehme ich mir aber bis zu einer Stunde Zeit, um das den Eltern zu erklären. Geht man dann in die Umsetzung, dann wäre es so, ich bespreche schon in der Erstberatungsgebühr, was so ein Testament kosten würde, die Eltern kosten würde, wobei ich mich da nicht äußern möchte, was da anfällt, weil das hängt natürlich immer so ein bisschen auch vom Vermögen ab und ich komme den Leuten sehr entgegen. Also ich rechne, es ist einmal ein Herzensthema, aber zum Zweiten rechne ich nicht nach Gebührenordnung ab, sondern man legt einen Pauschalbetrag dann fest. Wo beide Seiten sagen, das ist für uns in Ordnung.
Okay, so, super.
Und wenn es dann in die Umsetzung geht, dann rechne ich die Erstberatungsgebühr auf diese Kosten auch nochmal an.
Ah, das wird dann quasi angerechnet und dann
abgezogen.
Ah, ja. Super, okay. Ja, und dann führen Sie das Gespräch quasi, das Erstgespräch und dann gestalten Sie das, sage ich mal jetzt im Groben, gestalten Sie diese mehrere Seiten an Behindertentestament und dann?
Und dann muss der Mandant im Grunde, er bekommt nicht nur das Testament, sondern auch ein umfassendes Begleitschreiben, in dem ich alle Regelungen nochmal erkläre.
Ach,
dass,
okay.
Wenn Sie danach in 3 Jahren nochmal das Testament in die Hand nehmen und wissen nicht mehr, warum habe ich das so geregelt, dass Sie das nochmal nachvollziehen können.
Okay.
Und dieses Begleitschreiben bekommen Sie mit an die Hand und Sie bekommen gesagt, wie Sie das jetzt umsetzen.
Genau.
Das heißt, einer von Ihnen, meistens sind es die Frauen, die schönere Schrift haben, die das dann abschreiben. Einer schreibt es ab und der andere, meist der Ehegatte, unterschreibt mit.
Genau.
Und dann ist es ein gültiges Ehegattentestament, wie ich es schon erklärt hatte.
Ja. Und dann nehmen wir das Testament, machen wir dann noch eine Kopie für uns zu Hause.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und dann nehmen wir das und gehen zum Nachlassgericht.
Und geben das in die Hinterlegung, kostet einmalig 70 Euro.
Ah,
Hinterlegungsgebühren einmalig und liegt dann dort sicher. Also das Geld ist gut investiertes Geld.
Ja. Genauso wie das Geld für das Behindertentestament. Ne?
Ja. Ja, schon, auf jeden Fall.
Ja, ne? Ja. Und also jetzt haben wir eine Familie, die kommt aus Hamburg und möchte jetzt von Ihnen hier aus Mannheim, sage ich mal, beraten werden. Ne? Und die können dann auch ganz einfach, wie wir das jetzt gerade so durchgegangen sind, und dann einfach nach Hamburg zu dem zuständigen Nachlassgericht und einfach mit dem Schreiben dann.
Und dann das Testament dort hinterlegen.
Okay.
Genau. Man macht einen Zoom, man bespricht es, man kann dann in die Umsetzung gehen, wann immer die Mandanten dazu bereit sind. Es ist aus meiner Erfahrung heraus nicht immer so, dass wenn man so einen Zoom gemacht hat oder eine Besprechung gemacht hat, dass die Mandanten sofort dazu in der Lage sind, umzusetzen.
Ja.
Sowas muss ich auch erst mal setzen und es gibt auch Mandanten, die kommen dann nach 2-3 Monaten und sagen so, jetzt wollen wir es angehen.
Okay, verstehe. Ja? Okay. Und jetzt hätte ich aber noch eine Frage, die mir jetzt gerade kommt. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine Familie eine Firma hat, ne? Und da bleibt dann auch Vermögen übrig? Fällt es auch unter Ihren?
Ja, ja. Zunächst einmal muss man sagen, sämtliches Vermögen, das der Mandant hat, ob es Privatvermögen ist oder unternehmerisches Vermögen, wird alles unter den Schutzmantel des Behindertentestamentes gestellt.
Ach, okay. Also gerade wenn man eine Firma hat, ist es ja enorm wichtig, dass da der Staat nicht etwa zugreifen
genau,
kann.
Genau, ja.
Das heißt, das kommt alles in diesen Sack rein, den das behinderte Kind erbt und der geschützt ist. Und das behinderte Kind profitiert davon.
Okay.
Wenn unternehmerisches Vermögen betroffen ist, ist natürlich die Behindertentestamentsgestaltung nochmals
komplexer,
schwieriger, ja. komplexer, weil man sich auch die Gesellschaftsverträge anschauen muss. Man mhm. muss immer schauen, dass das Gesellschaftsrecht mit dem Privatrecht in Einklang steht
okay,
und da keine Divergenzen bestehen, mhm. weil sonst würde uns das alles um die Ohren fliegen, wenn mhm. der Erbfall eintritt. Aber das ist alles machbar und man kann das alles so regeln, dass keine Zugriffsmöglichkeit besteht.
Also das wäre jetzt so meine Frage gewesen, ob dann bei Ihnen wirklich dann alles komplett mit abgedeckt
ja.
ist.
Ja.
Ne? Jetzt sind so eigentlich alle meine Fragen, die ich hatte, beantwortet.
Schön.
Wollen Sie vielleicht noch mal so zum Abschluss ein paar Worte loswerden?
Ja, kann ich gerne machen.
Ja, gerne.
Ja, also was ich dazu sagen kann aus meiner langjährigen Erfahrung ist einfach, Eltern mit Kindern, die Beeinträchtigungen haben, sollten das Thema angehen. Weil ich erlebe es ganz oft, dass Eltern bei mir aus der Kanzlei rausgehen, die dann endlich mal in die Umsetzung gegangen sind, die sagen, Frau Mundanjol, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie beruhigt ich jetzt bin. Ich habe so viele schlaflose Nächte gehabt, wo ich mir immer Gedanken gemacht habe, was passiert mit unserem Sohn, wenn wir nicht mehr da sind. Das waren natürlich auch schon ältere Personen, muss man sagen.
Ja.
Aber wie gesagt, wir wissen nie, wann etwas passiert. Somit sollten auch junge Leute sich darüber Gedanken machen
ja.
und einfach sich mal informieren, wie könnten wir das gestalten. Und das sage ich vielleicht noch dazu. Es geht bei der Behindertentestamentsgestaltung zwar in erster Linie um das Wohl des behinderten Kindes.
Mhm.
Es geht aber auch, wenn ich zum Beispiel mehrere Kinder habe, auch um das Wohl der anderen Familienangehörigen. Es geht auch um das Wohl des überlebenden Ehegatten,
mhm.
wenn sie heute sterben würden und ihr Mann wäre noch mit der Leonie übrig. Das heißt, all das wird mit dem Behindertentestament gestaltet und man bekommt das so in den Griff, dass es einfach allen super gut geht, insbesondere den Behinderten. Und deshalb kann ich nur jedem raten, es frühzeitig anzugehen.
Mhm, ja. Ihr Lieben, ihr habt gehört, also ein sehr, sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns natürlich auch in sehr naher Zukunft mit auseinandersetzen werden, auch in die Umsetzung. Also ich habe jetzt schon länger überlegen wir ja und haben wir euch ja jetzt auch erzählt. Aber wenn ihr wirklich betroffen seid, informiert euch. Ich werde auch alle Infos in der Beschreibung nochmal verlinken. Wenn ihr möchtet, dürft ihr sehr gerne Kontakt aufnehmen zur Frau Mundanjol. Ne? Sie steht euch sehr gerne mit Ratschlägen und Tipps zur Seite. Ne? Und dann würde ich sagen, also vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Dass Sie das gemacht haben.
Gerne.
Also Sie helfen damit schon mal alleine durch dieses Gespräch, ne, einfach schon mal aufmerksam
aufzuklären.
Zu machen. Genau,
das ist eine Herzensangelegenheit.
Genau,
ja.
Weil viele Eltern von uns sind einfach unwissend. Ne? Da kommen erstmal so viele andere Dinge, die Diagnose und.
Ja.
Die Entwicklung des Kindes, das Kind gesund zu kriegen. Und dann irgendwann, ne, dann schaut man, okay, das Thema ist aber auch wichtig, weil das eine greift in das andere.
Ja,
ne?
Ja. Gerne.
Deswegen, also ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge.